Ja, einen schönen guten Abend. Ich möchte ganz herzlich danken für die freundlichen Worte der Begrüßung und auch für die Einladung. Es ist manchmal nicht so leicht, alle Termine wahrzunehmen, aber mein Jahr hat auch nur 365 Tage und der Tag 24 Stunden. Ich sollte etwas vom Büchertisch sagen, aber der ist schon fast leer gekauft, sodass mir nur noch übrig bleibt, zwei Bücher anzusagen. Einmal dieses Andachtsbuch, kostet 4 €, kommt in jedem Jahr neu heraus, ist ein Sonderpreis. Normalerweise kostet so ein Andachtsbuch 15-16 €, aber wegen der hohen Auflage von über 100.000 kann dieser Preis von 4 € eingehalten werden. Ein anderes Buch, das es noch am Büchertisch gibt, ist dieses hier, Faszination Mensch. Das ist ein Bildband, wo es darum geht, wie funktioniert ein Ohr, ein Auge, ein Herz. Und in vielen wissenschaftlichen Details ist das erklärt, mit vielen Farbaufnahmen. Und das Buch ist ein einziger Schrei gegen die Evolution und für die Schöpfung. Wer also Argumente sucht dafür, der kann in diesem Buch viele Dinge finden. Dieses Buch kostet 8,90 €. Aber wer es mitnimmt, kriegt ein anderes gratis dazu, nämlich dieses hier, wenn Tiere reden könnten. Ja, mehr möchte ich vom Büchertisch nicht sagen, alles andere ist schon verkauft. Es war in einer Kirche in Neuguinea, die war dafür bekannt, dass sie außergewöhnlich voll war an jedem Sonntag, während andere Kirchen quasi leer waren. Was war der Grund dafür? Der Bischof wollte das herausbekommen und so reiste er eines Tages dorthin an einem Sonntagmorgen, um zu sehen, was der Grund war, weil diese Kirche so außergewöhnlich voll war. Und er beobachtete, dass der Pastor jeden Morgen an der Tür dort stand und jedem Eingeborenen eine Prise Schnupftabak verabreichte. Das war die große Leidenschaft der Eingeborenen, das hatte er erkannt, und so bekam jeder am Sonntagmorgen seine Prise. Der Bischof hat das aber dann sofort verboten, hat gesagt, so können wir es auch nicht machen, und insofern durfte er das nicht mehr tun. Nun wollte er prüfen, ob der Pastor das auch einhält, dieses Schnupftabakenverteilverbot, und dann kam er eines Morgens dorthin und die Kirche war vollständig leer. Und die Eingeborenen saßen draußen in der Sonne und aalten sich dort. Und dann geht der Bischof auf einen zu, den Eingeborenen, und fragt, warum er nicht in der Kirche ist. Ah, sagt er, nix Halleluja, nix Tabakko, nix Halleluja. Ich freue mich, dass heute Abend so viele gekommen sind, ohne dass hier Schnupftabak verteilt worden ist. Und daraus schließe ich, dass wir etwas hören wollen über die Schöpfung. Das ist das Thema des heutigen Abends. Was lehrt uns die Schöpfung? Was können wir aus den Werken der Schöpfung erkennen? In dem bekannten Psalm 19 heißt es, die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Dieser Text zeigt uns an, dass wir etwas über die Größe Gottes erfahren können, indem wir uns die Werke der Schöpfung ansehen. Wir schauen gen Himmel, sehen die Sternenwelt, und hier steht, daraus erkennen wir etwas über die Größe Gottes. Und dieser Aspekt soll uns heute Abend in besonderer Weise beschäftigen, nämlich was können wir aus den Werken der Schöpfung alles ablesen. Der amerikanische Professor für Biochemie, Michael Behe, hat ein Buch geschrieben mit dem bemerkenswerten Titel Darwins Black Box. Also ich übersetze das mal etwas frei, die schwarze Kiste von Darwin. Was ist da wohl drin? Und Michael Behe beschreibt das, was wir heute im 21. Jahrhundert wissen, in diesem Buch. Und ich möchte einmal ein längeres Zitat aus diesem Buch uns heute nennen. Ich muss es in der ganzen Länge nennen, sonst verstehen wir den Zusammenhang nicht, den er meint. Und Michael Behe schreibt, während der vergangenen 4 Jahrzehnte hat die moderne Biochemie die Geheimnisse der Zelle aufgedeckt. Das Wissen, das wir vom Leben auf molekularer Ebene haben, wurde aus unzähligen Versuchen zusammengeflickt, in denen Proteine gereinigt, Gene geklont, elektronenmikroskopische Aufnahmen gemacht, Zellkulturen aufgebaut, Strukturen definiert, Reihenfolgen verglichen, Parameter variiert und Kontrollen durchgeführt wurden. Artikel wurden veröffentlicht, Ergebnisse überprüft, Rezensionen geschrieben, Sackgassen wurden beschritten und neuen Anhaltspunkten wurde nachgegangen. Das Ergebnis dieser angehäuften Anstrengungen, die Zelle zu erforschen, das Leben auf Molekularebene zu untersuchen, ist ein lauter, deutlicher, durchdringender Schrei. Design, Plan. Das Ergebnis ist so unzweideutig und so bedeutsam, dass es als eine der größten Leistungen in der Geschichte der Wissenschaft eingestuft werden muss. Die Beobachtung, dass Leben einem intelligenten Plan folgt, ist von derselben Tragweite wie die Beobachtung, dass sich die Erde um die Sonne dreht oder dass Krankheiten durch Bakterien verursacht werden oder dass Strahlung gequantelt imitiert wird. Dieser große Sieg, so würde man erwarten, der mit dem hohen Preis jahrzehntelanger, unermüdlicher Anstrengung erreicht wurde, sollte in den Labors rund um die Erde die Sektkorken zum Knallen bringen. Dieser Triumph der Wissenschaft sollte Eureka-Schreie aus Zehntausenden von Kehlen hervorrufen, sollte Anlass zum Händeklatschen und Feiern sein und vielleicht sogar als Entschuldigung für einen freien Tag. Doch keine Flaschen wurden entkorkt, keine Hände klatschten. Stattdessen umgibt ein eigenartiges, verlegenes Schweigen die pure Komplexität der Zelle. Wenn das Thema in der Öffentlichkeit aufkommt, beginnen die Füße zu scharren und der Atem geht ein wenig schwerer. Im privaten Kreis reagieren die Leute etwas entspannter. Manche geben das Offensichtliche offen zu, blicken dann zu Boden, schütteln den Kopf und belassen es dabei. Warum greift die Gemeinschaft der Wissenschaft ihre aufsehenerregendste Entdeckung nicht begierig auf? Warum wird die Beobachtung des Design mit intellektuellen Handschuhen angefasst? Das Dilemma ist, wird die eine Seite des Elefanten mit dem Etikett intellektuelles Design versehen, so könnte die andere Seite wohl mit dem Etikett Gott versehen sein. Wir sehen, dass Michael Behe feststellt, nur dadurch, dass wir eine gewisse Ahnung haben, wie eine komplexe Zelle funktioniert, das ist die größte Entdeckung des Jahrhunderts. Wir können nämlich daraus schließen, dass ein intelligenter Urheber erforderlich ist. Das, was uns alle Welt zuruft, dieses Leben und die Zelle, ist durch Zufallsprozesse entstanden, ist der größte Irrtum der Weltgeschichte, ist wissenschaftlich nicht haltbar. Dennoch werden wir ständig falsch informiert. Die großen Magazine, Focus und Spiegel, so wird es auch in diesem Jahr sein, sie werden zur Weihnachtszeit der letzten Ausgabe wieder ein Thema bringen, das einen christlichen Anklang hat, aber nur von der Überschrift her. Wenn wir dann darin lesen werden, merken wir, es ist genau das Gegenteil von dem, was uns die Bibel sagt. Es wird zerredet und zerpflückt. So stand im Fokus Nummer 52 vom 21.12.1996, das nenne ich hier einfach mal als Beispiel, die Welt ist rund wie eine Weihnachtskugel, sie dreht sich um die Sonne und seit dem 22. Oktober dieses Jahres stammt der Mensch auch nach Ansicht der katholischen Kirche vom Affen ab. Es war der Tag, an dem der Papst den letzten großen historischen Streit zwischen Kirche und Wissenschaft endgültig zu den Akten ins Vatikanische Archiv legte. Neuere Erkenntnisse, schrieb der Heilige Vater der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften in Rom, gäben Anlass, in der Evolutionstheorie mehr als nur eine Hypothese zu sehen. Schade, dass so etwas gesagt wurde. Das ist genau das Futter, das der Spiegel und der Fokus dann aufgreifen. Und darum kommentiert der Fokus auch, es war eine überfällige Entscheidung in einer Zeit, in der der Papst eine Homepage im Internet betreibt und Chirurgen an seinen Blinddarm heranlässt. So werden wir ständig informiert und wir dürfen uns nicht wundern, wenn die meisten Menschen in unserem Lande glauben, wir seien aus einem Zufallsprozess der Evolution entstanden. Bedauerlich ist weiterhin, dass die meisten Theologen, nicht alle sage ich ausdrücklich, die meisten aber, von dieser Lehre infiziert sind, sie akzeptiert haben, sodass sie selbst schon nicht mehr wissen, was sie dann noch verkündigen sollen. Ein Schweizer Journalist hat das beobachtet, das, was die Theologen noch sagen, und hat das in einem Artikel auf den Punkt gebracht und, wie ich meine, treffend beschrieben, die Situation des 21. Jahrhunderts in der Theologie. Aber auch die Theologie selbst nahm den gerupften Gott, je länger, je flüchtiger war, je mehr die christlichen Meinungsführer Gott in seinem einstigen Kompetenzbereich zurückgedrängt sahen, desto hilfloser fielen die Versuche aus, zu sagen, was Gott denn überhaupt noch ist. Das Ansinnen, aus der Defensive heraus Gott wissenschaftskompatibel zu machen und insbesondere die Versuche, Gottes Existenz in einer wissenschaftlichen Form zu beweisen, demontierten und verwässerten ihn bis zur Unkenntlichkeit. Soweit einmal die Beurteilung eines Journalisten, der genau hingesehen hat. Das zunächst einmal ein Stück weit zur Bestandsaufnahme der Welt, in der wir leben und was dort gedacht wird. Wir aber haben alle einen eigenen Kopf und darum wollen wir selber mitdenken, auch wenn es heute Abend schon etwas spät ist. Aber das kriegen wir alle noch gut hin. Wir haben von Gott zwei Dokumente. Das eine Dokument ist die Bibel. Die Bibel ist das, wie sie sich bezeichnet, als das Wort Gottes. Die Bibel ist die einzige von Gott autorisierte Schrift, von der Gott sagt, dass alles wahr ist. Wenn wir die Bibel zur Hand nehmen und darin lesen, dann können wir uns darauf verlassen, alles, aber auch alles, was darin steht, trägt das Siegel der Wahrheit. Und darum betet Jesus in Johannes 17, Vers 17, dein Wort ist die Wahrheit. Und Paulus sagt in Apostelgeschichte 24, Vers 14, ich glaube allem, was geschrieben steht. Demgegenüber steht, dass wir in Deutschland an keiner Universität, an einem theologischen Lehrstuhl einen Professor sitzen haben, der sagen würde, ich glaube allem, was geschrieben steht. Das ist die Not in Deutschland. Das ist unser Problem. Aber wir geben nicht auf. Wir haben eine gute Botschaft und die wollen wir verkündigen. Die wollen wir in diese Welt hinausschreien und Menschen rufen, die sich rufen lassen, nämlich zur Wahrheit hin. Das ist das schriftliche Dokument, das uns Gott gegeben hat. Er hat uns ein zweites Dokument gegeben, nicht in schriftlicher Form verfasst, sondern zugänglich über Fakten, Daten und Messungen. Und das ist die Schöpfung. Dieses zweite Dokument, das der Schöpfer uns gegeben hat, ist von völlig anderer Art. Da steht nicht ein einziger Satz geschrieben. Kein Wort. Gar nichts. Aber wir können es alle sehen. Wir können ein Teleskop nehmen, wir können ein Mikroskop nehmen und können uns diese Welt anschauen. Und dann werden wir staunen, welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen können. Ein bedeutsamer Text bezüglich der Schöpfung, den finden wir im Römerbrief Kapitel 1. Und da steht, und wenn wir einmal genau hinhören, merken wir, dass es die Wirklichkeitsbeschreibung unserer Zeit, also nicht was vor 2000 Jahren gesagt worden ist, da stimmt es auch, aber heute hochaktuell dieser Text. Und da steht ab Vers 18, die Menschen führen ein gottloses Wesen voller Ungerechtigkeit und unterdrücken dadurch die Wahrheit. Dabei wissen sie ganz genau, dass es Gott gibt. Er selbst hat ihnen dieses Wissen gegeben. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Deshalb kann sich niemand damit entschuldigen, dass er von Gott nichts gewusst hat. Obwohl die Menschen Gott schon immer kannten, wollten sie nicht anerkennen und ihm nicht danken. Stattdessen beschäftigten sie sich mit belanglosen Dingen, ihrer Unvernunft Gottes Willen nicht mehr erkennen. Sie meinten besonders klug zu sein und waren in Wirklichkeit die größten Narren. Statt den ewigen Gott zu ehren, begeisterten sie sich für vergängliche Idole, abgöttisch verehrten sie sterbliche Menschen, ja sogar alle möglichen Tiere. Das ist die Situationsbeschreibung der Gesellschaft, in der wir leben, hier und heute. Die Frage ist, was ist das eigentlich für ein Text, den wir eben gehört haben? Ist das ein persönliches Zeugnis über Gott von Paulus? Ist das eine subjektive Meinung oder ist das gar ein Gottesbeweis? Das ist eine Frage. Wir wollen dieser Frage heute nachgehen und auch die Lösung finden. Wenn man heute über einen Gottesbeweis spricht, insbesondere vor Theologen, dann wird man sofort die Antwort zu hören bekommen, seit Kant sind alle Gottesbeweise überholt, die gibt es nicht. Nun, Kant ist ein Landsmann von mir, ein Ostpreuße, eigentlich müsste ich zu ihm halten, aber an diesem Punkt kann ich ihm nicht recht geben. Denn Kant lebte vor 200 Jahren. Der hatte nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil des Wissens zur Verfügung, was wir heute wissen. Wir können zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommen als Kant. Ich habe oft den Eindruck, dass oft nur nachgeplappert wird, was vor 200, 300 Jahren irgendwelche Philosophen oder Denker gesagt haben. Das hilft uns nichts, denn diese Dinge sind in den meisten Fällen völlig überholt. Wir müssen neu nachdenken und wir leben im 21. Jahrhundert und so müssen auch wir ganz neu über die Frage der Gottesbeweise nachdenken. Das wollen wir tun, aber zunächst wollen wir uns noch mit Fakten versorgen, um dann die richtige Schlussfolgerung ziehen zu können. Wenn wir uns umschauen über jene Dinge, die die Menschen erfunden haben, stellen wir fest, dass in sehr vielen Fällen die Erfindung eines Menschen und der Urheber in einem engen Zusammenhang stehen. Viele sind heute mit dem Auto gekommen und viele haben unter der Haube einen Dieselmotor. Und dieser Dieselmotor ist eng verknüpft mit dem Namen des Erfinders, nämlich Rudolf Diesel. Und so ist das bei vielen Werken, die wir Menschen tun. Werk und Erfinder stehen oft in einem engen Zusammenhang. Das gilt auch für die Literatur. Zum Beispiel wird Goethes Faust niemand verwechseln mit Bert Brechts Mutter Courage. Oder Schillers Glocke wird niemand verwechseln mit Wolfgang Borcherts Bühnenstück Draußen vor der Tür. Das ist so unterschiedlich und so weit auseinanderliegend, dass niemand das verwechseln wird. Das ist so klar und so eindeutig. Wenn wir ein paar Musiktakte hören würden von Mozart, dann würden Kenner das sofort zuordnen können und niemand würde das verwechseln mit der 12-Ton-Musik von Hindemith. Wir sehen also diese enge Korrelation zwischen Werk und Erfinder. Das beobachten wir immer wieder. Jetzt kommen wir zur lebendigen Zelle. Auch die lebendige Zelle ist erfunden worden, aber nicht von einem Menschen. In einer lebendigen Zelle finden Tausende von geregelten Prozessen statt. Tausende, nicht nur einige. Und das funktioniert wirklich. Ich habe früher einmal eine Doktorarbeit geschrieben in Regelungstechnik und weiß, wovon ich rede. Schon Regelkreise mit 2 oder 3 Regelkreisen, die gekoppelt sind, können wir mathematisch schon nicht mehr geschlossen auflösen. Das geht nur noch näherungsweise und muss dann mit Computern verhandelt werden. In einer Zelle aber gibt es Tausende von gekoppelten Prozessen. Niemand kennt die Differentialgleichungen, die das beschreiben, und kein Computer kann ein so unvorstellbares System noch lösen. Wir sehen, was Behi sagt, die Zelle ist unvorstellbar kompliziert, wie klein sie auch ist. Und in dieser Zelle läuft alles ab, was für unser Leben wichtig ist. In jeder Zelle unseres Körpers steht die gesamte Information drin, wie unser Körper aufgebaut ist. Genial gemacht. Das braucht einen unvorstellbar genialen Urheber. Unvorstellbar genial muss er sein. Wie genial, das werden wir gleich noch überlegen. Im Gegensatz dazu steht die Lehre der Evolution, die den Anspruch erhebt, uns die Wirklichkeit zu beschreiben. Aber sie tut es nicht, denn die Evolutionslehre ist ein rein philosophisches System und hat mit Naturwissenschaft nichts zu tun, gar nichts. Dass eine Glocke, die rübergestülpt wird über die Fakten, die wir sehen, und dann muss alles danach gedeutet werden. Ein Evolutionstheoretiker schrieb in einem Buch, wir setzen die prinzipielle Gültigkeit der Evolution voraus. Nun, wenn man das voraussetzt, darf man sich nicht wundern, dass alles unter diesem Blickwinkel gesehen wird. Das muss man nur wissen. Es ist nicht so, dass aus den Fakten, die wir beobachten, die Evolution folgt, sondern sie wird zunächst rübergestülpt und dann wird alles versucht, danach zu deuten. Die Evolution kann die entscheidenden Dinge, die wir in unserer Welt beobachten, auch überhaupt nicht erklären. Ein Pottwal kann 3000 Meter tief tauchen. Ist ein Säugetier, ein Lungenatmer, aber er bekommt keine Taucherkrankheit. Wenn wir vielleicht auf 50 Meter Tiefe tauchen würden, dann dürften wir nicht schnell wieder hochgehen. Warum nicht? Weil unter dem erhöhten Druck unser Blut Stickstoff aufnimmt, er wird gelöst. Und wenn der Druck nachlässt beim Auftauchen, perlt der Stickstoff aus in Form von Gasbläschen. Und das wäre in unserer Blutbahn der sichere Tod. Wir nennen das die Taucherkrankheit. Wie macht das der Pottwal? Auf 3 Kilometer Tiefe. Denn dort unten findet er sein Frühstück, die großen Kraken. Und darum geht er so tief runter. Und dann muss er natürlich, weil er Luftatmer ist, sehr schnell auftauchen. Und dann mit einem rasenden Tempo geht er hoch. wenn wir ihn fragen würden, wie ist es mit der Taucherkrankheit? Würde er sagen, kenne ich nicht. Gibt's überhaupt nicht. Das kann auch keine Evolution erklären. Man kann auch nicht sagen, der erste Pottwal, der tauchte 10 Meter einmal, dann hat er das geübt, hat er das weitervererbt an die nächste Generation. Und das funktioniert ja nicht. Selbst was wir erlernen, können wir nicht vererben. Es steht uns nur selbst zur Verfügung. Also das funktioniert gar nicht. Und selbst wenn dann die nächste Generation 50 Meter tauchen könnte, würde es auch nicht helfen, denn da gibt es keine Kraken. Der muss von Anfang an 3000 Meter tief tauchen können, wenn er überleben will. Und er kann und er lebt und das geschieht. Wir haben Pflanzen in Südamerika, die haben Kelche von 25 Zentimetern Tiefe. Und die werden bestäubt von einem Insekt mit einem Rüssel. Und wie lang muss der sein? Genau 25 Zentimeter. Gäbe es ein Insekt mit einem Rüssel von nur 24 Zentimetern, wäre das der sichere Tod für dieses Insekt, denn der Nektar würde nicht gefunden. Und für die Pflanze wäre es auch der sichere Tod, weil die Pflanze nicht bestäubt würde. Also muss das beides unabhängig voneinander gleichzeitig geschaffen worden sein. Evolution ist hier nicht möglich. Bei den Organen ist es auch so, es würde uns überhaupt nicht helfen, wenn ein Herz sich entwickeln würde und vielleicht anfängt mit 1% Wirksamkeit. Auch das wäre der sichere Tod. Ein Herz muss vollständig funktionieren. Und das gilt für alle Organe. Sie müssen von Anfang an fertig sein. Das heißt, sie müssen geschaffen sein. Entwicklung hilft hier überhaupt nicht. Vor einiger Zeit war ich in Neuseeland gewesen. Wenn man nach Neuseeland kommt, muss man eine Höhle unbedingt besichtigen. Das ist die Höhle von Waitomo. In Waitomo hat man eine Höhle, die ist etwa 10 Meter hoch und unten fließt ein Fluss durch. Der Fluss bringt viele Insekten mit hinein und oben an der Decke sieht man Tausende von Lichtern. Ja, Zehntausende. Ist ein wunderbarer Anblick, wenn man mit einem Boot dort durchgezogen wird und sieht an der Decke diese wunderbaren Lichter. Wie kommen diese Lichter zustande? Da oben leben Larven einer Pilzmücke. Und diese Pilzmücken leben von den Insekten, die der Fluss in die Höhle hineinbringt. Was machen die Larven? Sie schalten das Licht ein. Die Insekten dort unten werden vom Licht angelockt und sie fliegen dort hoch. Und die Larve lässt etwa 50 Fäden, klebrige Fäden runter. Und dann verfängt sich irgendein Insekt in Faden Nummer 27. Die Larve weiß, bei 27 hat's gewackelt. Zieht den Faden hoch, verschnackelt dieses Insekt und überlegt, habe ich noch Hunger oder nicht? Ja, ich habe noch Hunger. Sie lässt das Licht an, bis auf Faden 26 vielleicht oder 17 ein anderes Insekt reingeht. Wie geht das Ganze? Dieses Insekt erzeugt kaltes Licht. Das heißt, 100% der zugeführten chemischen Energie werden in Lichtenergie umgewandelt. Unsere Lampen, die wir haben, das sind bessere Heizgeräte, denn Lichterzeuger. Denn sie haben nur einen kleinen Wirkungsgrad bezüglich des Lichtes. Das meiste ist Wärme. Das wissen wir, wenn man mal eine Lampe anfasst, wie heiß das ist. Diese Larven erzeugen kaltes Licht. Das heißt, die vollständige Energie, die zugeführt wird, wird in Licht umgewandelt. Das kann kein Chemiker, kein Verfahrenstechniker nachbauen. Wenn die Larve satt ist, was macht sie? Sie schaltet das Licht aus und sagt jetzt, ich brauche nichts, ich warte, bis ich wieder Hunger habe. Und die anderen haben dann das Licht eingeschaltet. Nun muss man ein wenig staunen über diese Larven. Es wird kein Licht vergeudet, sondern sie haben Scheinwerfer eingebaut, wie wir das von unseren Autos kennen, sodass das Licht nicht an die Decke gestrahlt wird, sondern vollständig nach unten gestrahlt wird. Grandios gemacht. Mit meinem neuseeländischen Freund, wo wir durchgefahren sind, fragte ich ihn, ich sage, das ist ja gewaltig, was wir hier sehen. Sag doch mal, warum gibt es eigentlich diese Larven hier? Da sagt er, kennst du nicht Psalm 19? Oder steht, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Wie viele Sterne kannst du sehen mit bloßem Auge? Na, ich sage so 3000. Muss ich aber schon gute Augen haben. Ja, sagt er, hier siehst du 10.000. 10.000 Sterne in der dunklen Höhle, die erzählen etwas von der Ehre Gottes. Und ich muss sagen, ich war zutiefst überwältigt von diesem Blick, von diesem Licht dort oben. Jetzt geht das weiter. Eines Tages verpuppt sich die Larve. Und die Pilzmücke, die dann rauskommt, die kann nur maximal 1 bis 2 Meter fliegen, mehr nicht. Sie hat auch keine Mundwerkzeuge, sie wird also nie wieder in ihrem Leben etwas fressen. Aber sie hat noch eine wichtige Aufgabe vor sich, nämlich noch für Nachkommenschaft zu sorgen. Das Männchen sucht also ein Weibchen in dunkler Höhle. Wie macht sie das? Sie wartet in der Nachbarschaft, wo eine Puppe ist, dass da ein Weibchen drin ist. Und woher weiß das Männchen, dass da ein Weibchen drin ist? Die Weibchen haben nämlich eine Lampe, die eingeschaltet ist und damit anzeigt, ich bin ein Weibchen. Wenn ich hier rauskomme, nicht wahr, ihr Männchen, dann wisst ihr, dass ich hier bereit bin, um dann nachher später Eier zu legen. Gewaltig, was man das sieht. Nur einen Bruchteil von all dem, was dort geschieht, ist wissenschaftlich bekannt. Wenn ich jetzt einmal einen Strich ziehe zwischen dem, was wir Menschen an Werken zustande bringen und das, was der Schöpfer gemacht hat, dann gibt es einen markanten Unterschied. Nämlich all das, was wir Menschen machen, können andere Menschen verstehen. Auch wenn es sehr kompliziert ist. Aber das funktioniert immer. Was Gott macht, hingegen verstehen wir in den meisten Fällen nicht. Das ist der große Unterschied. Während des Zweiten Weltkrieges war auf deutscher Seite eine Chiffriermaschine im Einsatz, die Enigma. Und man war sich ganz sicher, diesen Code wird niemand knacken. Das ist so kompliziert gemacht. Das kriegt keiner raus. Was ist geschehen? Die Engländer bekamen ein U-Boot zu fassen. Sie haben die Enigma ausgebaut, nach England geschafft und haben reingeguckt, wie es aussieht. Sie haben zwar eine ziemliche Zeit gebraucht, um das zu verstehen, aber es dauerte gar nicht mal so lange. Da hatten sie herausgefunden, wie die Enigma funktioniert. Und sie konnten jeden beliebigen Funkspruch empfangen und dekodieren. Und sie wussten, was gesagt wurde. Was Menschen machen, kriegen andere Menschen immer raus. Was der Schöpfer macht, kriegen wir in den meisten Fällen überhaupt nicht raus. Das gilt für die Photosynthese, das gilt für die Larven von Weitomo, das gilt für den Pottwal. Alle diese Dinge haben wir nur in Ansätzen verstanden, aber vom Wesen überhaupt nicht. Wenn Gott Dieselmotoren bauen würde, wie würde er das machen? Nun, er würde einen ersten Dieselmotor erschaffen. Ohne Dreherei. Hugo, du verzeihst mir, du bist ein Dreher gewesen. Nicht? Er würde nichts drehen, er würde den ganzen Dieselmotor einschließlich der Drehteile erschaffen. Und dann würde Gott diesem Dieselmotor die Eigenschaft geben, Eier zu legen. Und dann würden diese Eier ausgebrütet werden und dann könnte man je nach Brütungszeit alle möglichen Dieselmotoren zur Verfügung haben. So würde der Schöpfer das machen. Nur das können wir nicht. Kein Maschinenbauer kann so etwas bauen. Ist für uns unmöglich. Aber der Schöpfer kann alles. Wir kennen das Tote Meer und wir wissen vom Toten Meer, dass dort kein Fisch lebt. Und wenn man sagt, das Tote Meer ist so salzig, nämlich 28 Gewichtsprozent Salz sind da drin, da kann kein Lebewesen existieren. Darum sagen wir, es ist das Tote Meer. Aber man hat inzwischen das Tote Meer genauer untersucht und festgestellt, es gibt im Toten Meer sehr viele Mikroben. Das kann eigentlich gar nicht sein. Würden wir nämlich irgendeine Mikrobe nehmen und sie ins Tote Meer hineintun, bei 28% Salzgehalt, was würde passieren? Das Salz des Toten Meeres erzeugt einen so hohen osmotischen Druck gegenüber der Bakterie, sodass das Wasser der Bakterie entzogen wird und diese Bakterie würde vertrocknen aufgrund des osmotischen Druckes. Das könnten wir alles Mögliche dort reintun. Das Wasser wird einfach entzogen. Und das ist der sichere Tod. Aber nun gibt es dort Bakterien. Wie machen die das? Und Mikroben. Der Schöpfer hat in diese Mikrobe gerade so viel Salz reingetan, wie das Rote Meer, das Tote Meer Salz enthält. Dann ist die Druckdifferenz des osmotischen Druckes gleich null und da passiert gar nichts. Und die leben dort munter in diesem hohen Salzgehalt. Warum? Weil der Schöpfer wollte, dass es überall Leben gibt. Überall auf der Erde. Selbst in den Wüsten dieser Erde. Im März war ich mit meiner Frau in Namibia gewesen. Namibia ist ein Wüstenland. Und in der Wüste habe ich gesehen, eine bemerkenswerte Pflanze, nämlich die Welwitschia mirabilis, eine hochinteressante Pflanze. Die wächst in der Wüste, hat Blätter, die sind 30 Zentimeter breit und sie haben frisches Grün. Obwohl gegen Mittag die Temperaturen auf 50 Grad ansteigen können. Gewaltig. Wie macht die Pflanze das? Die müsste doch eigentlich längst vertrocknen. Dort in dieser absolut trockenen Luft und diesen hohen Temperaturen. Der Schöpfer hat sich etwas Geniales ausgedacht. Er hat nämlich auf dem Blatt genau 86 Poren lokalisiert. Genau 86, nicht 95, auch nicht 73. Das ist genau ausgerechnet und kalkuliert. 86 Poren pro Quadratmillimeter. Was macht die Pflanze? Morgens, wenn die feuchte Luft vom Atlantik kommt, dann öffnet die Pflanze die Poren und saugt aus der Luft das Wasser auf und speichert dort das Wasser. Jetzt steigt die Temperatur an, wenn die Sonne höher kommt, dann werden die Jalousien runtergefahren, alle Poren machen dicht. Die Temperatur steigt an und steigt. Mittags können das bis zu 50 Grad in der Wüste dort sein. Was macht sie dann? Jetzt öffnet die Pflanze wieder die Poren und gibt Wasser frei. Was passiert jetzt? Das Wasser verdunstet und bei einem Verdunstungsprozess wird die Verdampfungswärme frei. Die Kälte. Sie wird gekühlt. Also während der größten Hitze wird die Blattoberfläche gekühlt. Genial gemacht. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Diese Pflanze kann 1500 Jahre überleben. Dieselbe Pflanze, nicht die Nachkommen. Dieselbe Pflanze mit demselben herrlichen Grün der Blätter. Hier zeigt uns der Schöpfer, wie er Dinge erfinden kann und bauen kann, die gegen jede menschliche Vernunft eigentlich stehen. Für ihn kein Problem, nur genial gemacht. Ich hielt vor einiger Zeit einen Vortrag an einer Universität und ich habe über die DNS-Moleküle gesprochen. Diese Moleküle, die die höchste Informationsdichte haben. In einem einzigen Stecknadelkopf, wenn wir so viel Material nehmen würden, von diesem Material und solche Taschenbücher darin speichern würden, vielleicht kann mal jemand schätzen, wie viele Taschenbücher, wie hoch kann der Stapel sein, den wir in einem Stecknadelkopf speichern können. Wer ruft mir mal so eine Zahl zu, wie hoch kann der Stapel sein. 30 Kilometer. Na, Sie sind mutig. Aber nicht mutig genug. Die Entfernung von der Erde bis zum Mond, das sind 384.000 Kilometer. Der Bücherstapel kann noch 500 Mal höher sein. Da haben wir einen Eindruck von der genialen Speichertechnik, die der Schöpfer anwendet in jeder Zelle unseres Körpers. Genial gemacht. Ich habe dort in meinem Vortrag an der Universität gesagt, dass alle Information einen Urheber braucht, einen Sender. Und da meldet sich eine Studentin und sagt, ich weiß schon, was Sie sagen wollen, wenn Sie da von einem Sender reden. Sie wollen doch sagen, dass das einen Gott braucht. Sie wollen doch auf Gott hinaus. Ich sage, Sie haben erstmal herzlichen Glückwunsch. Sie haben gut mitgedacht und Sie haben die Schlussfolgerung richtig gezogen. Es braucht einen Urheber, es braucht einen Gott. Ja, sagt sie, aber jetzt kommt meine eigentliche Frage. Wer hat denn Gott informiert? Woher wusste er das, wie er die DNS-Moleküle programmiert? Das ist doch ganz einfach. Ich sage, stellen Sie sich vor, Gott braucht nur gerade so viel Information, um die DNS-Moleküle zu programmieren. Wie ein Auge gebaut wird, ein Herz gebaut wird, alle die Dinge. Ja, und diese Information hat er bekommen von einem Übergott. Und der weiß ein bisschen mehr. Und der hat ihn informiert. Ganz einfach. Ja, aber wo hat der Übergott die Information her? Naja, von einem Übergott. Und der weiß wieder etwas mehr. Aber wo hat der Übergott denn die Information her? Naja, von einem Übergott. Ich sage, jetzt können Sie selber schon mitdenken, wie viele Götter brauchen wir in diesem Denksystem, wenn wir so denken? Ja, unendlich viele. Unendlich viele Götter brauchen wir. Der letzte, man kann das bei unendlich nicht so ausdrücken, aber ich tue es mal so, der letzte hat denn alle Informationen. Der weiß alles. Der ist unendlich intelligent. Und der hat auch unendlich viel Information. Logisch, gleichwertig und einfacher ist es zu sagen, da ist überhaupt nur ein Gott und dann muss der alle Informationen haben. Der muss nämlich unendlich intelligent sein. Merken wir, was wir aus den Werken der Schöpfung ablesen können, wenn wir sie betrachten? Dass wir schon alleine aus den DNS-Molekülen folgern können, dass der Urheber unendlich intelligent sein muss. Und das sagt uns auch die Bibel. Es ist ein Schöpfer, der ist allwissend und er hat alle Macht. Er weiß alles. Er kennt jede einzelne Zelle unseres Körpers, was sie gerade macht. Obwohl da tausende von geregelten Vorgängen sind, er kennt jeden Prozess. Ja, er kennt sogar unser Leben bis ins letzte Detail. Was ich längst vergessen habe, was ich vor 10 Jahren gedacht habe, weiß er heute noch. Denn unendliche Intelligenz und unendliches Wissen bedeutet, er weiß wirklich alles. Ohne Ausnahme. Da ist nichts, was er nicht weiß. Jetzt kommen wir gleich noch zu einer weiteren Schlussfolgerung, die wir aus den Werken der Schöpfung ziehen können. Wenn er alles weiß, weiß er ja auch, was vor 100 Jahren war. Ja, vor 1000 Jahren. Muss er alles wissen. Ohne Ausnahmen. Aber wie ist es mit der Zukunft? Kennt er die Zukunft auch? Ja, er muss sie kennen. Wenn er unendlich intelligent ist, muss er auch wissen, was morgen ist, in 10 Jahren oder in 100 Jahren. Er muss alles wissen. Ja, er muss sogar alles wissen über alle Ewigkeit hinaus. Vielleicht erinnern wir uns an den Text, den wir vorhin gehört haben aus dem Römerbrief, wo es heißt, der ewige Gott. Das können wir ableiten aus den Werken der Schöpfung, dass ein ewiger Gott sein muss. Er muss ewig sein. Er muss unendlich intelligent sein. Er muss alles über uns wissen. Ja, über jede Schneeflocke, die je in dieser Welt gefallen ist. Und jede Schneeflocke ist anders als eine, die wir gerade betrachten. Es gibt in der gesamten Weltgeschichte nicht eine Wiederholung in Form und Größe einer Schneeflocke, jedes anders konstruiert. Er muss wissen von jedem Sandkorn, das an der Nordsee liegt. Er muss jedes Atom im Innern der Sonne kennen. Er muss alles wissen. Alles. Ohne Ausnahme. Jetzt kommt ein Gedanke, den wir vielleicht schwer zusammenbringen. Er weiß auch, was wir morgen schon sagen werden. Jedes Wort ist ihm heute schon bekannt. Er kennt unsere Taten. Er kennt auch unsere Entscheidungen. Ob sich jemand für ihn entscheiden wird, um ewiges Leben zu finden oder nicht. Und das kriegen wir gedanklich schwer zusammen, weil wir sagen, ja, wenn Gott heute schon weiß, ob wir uns jemals entscheiden werden, dann unterliegen wir ja einem Zwang. So denken wir. Das passt doch nicht zusammen, dass er das weiß, wie das ausgeht, und doch sollen wir einen freien Willen haben. Das kriegen wir nicht zusammen. Und doch will ich uns das erklären an einem einfachen Beispiel, wo wir es dann vielleicht schneller einsehen können. Angenommen, meine Frau schickt mich nächste Woche zum Brötchen holen und sagt, bring mal 6 Brötchen mit. Jetzt meine Frage, weiß Gott heute schon, welche Brötchen ich aussuchen werde? Mohnbrötchen, Kornbrötchen, was alles da so gibt. Ob das Gott wohl weiß, heute? Was meinen wir? Na ja, unbedingt weiß er das. Aber jetzt gehe ich, nehmen wir an, am Mittwoch in den Brötchenladen und sage, ich hätte gern 6 Brötchen und ich kann mich da nicht entscheiden, da gibt es nur so viele Sorten. Ich sage, jetzt nehme ich ein Mohnbrötchen und dann sagt die Verkäuferin, also heute habe ich im Angebot ein Dreierpack von Meerkornbrötchen. Weißt du, die nehme ich. Und dann noch dieses und jenes dazu. Und so machen wir das so gemeinsam, mit der Verkäuferin kaufe ich ein. Jetzt meine Frage, stand Gott neben mir und hat mir befohlen, welche Brötchen ich kaufen soll? Ja, natürlich nicht. Ich konnte völlig frei entscheiden. Und doch hat Gott schon gewusst, wie mein Brötchenverkauf ausgehen wird. Sehen wir, das ist ganz wichtig, unsere völlig freie Entscheidung ist unabhängig davon, dass Gott heute schon weiß, wie meine Entscheidung ausgehen wird. Das ist sehr wichtig, auch zu wissen, dass wir wirklich einen freien Willen haben. Genau frei.